diese Gelegenheit hier wahr. Ja, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße mal wieder hier im Gemeindesaal alle ganz herzlich. Und ich muss wieder zugeben, dass mein Glaube zu schwach war. Ich hatte wieder zu wenig Kopien. Danke, Bernd, nochmal, dass du da einige nachgeschoben hast. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt Mitte Dezember so viele Geschwister hier noch einmal zusammenkommen. Und ich hätte schon gar nicht gedacht, dass es so viele junge Männer unter uns gibt. Das überrascht mich und freut mich gleichermaßen. Wir werden auch heute sehr viel von Männern hören in den letzten Versen des Kolosserbriefes. Also fühlt euch alle herzlich willkommen. Aber auch die jetzt zugeschaltet sind, wo auch immer, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz oder Amerika, keine Ahnung wo, auch da ganz herzliche Grüße und auch da der Wunsch nach Gottes Segen, auch am Telefon selbstverständlich. Ich darf uns heute in Mitte der Woche, also am Mittwoch, noch einmal an den Wochenspruch erinnern. Und den haben wir ja nun am Sonntag schon bedacht. Aber ich wiederhole ihn noch einmal, wo es da heißt, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wenn wir diesen Vers jetzt lesen, da sind wir bei 28 angekommen, aber eigentlich müssten wir die Verse von 25 bis 28 lesen, damit wir uns noch mal vor Augen führen, was diese Zusammenfassung bedeutet. Es heißt ja in Lukas von Vers 25 an, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein. Sie werden verzagen vor den Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht. In der Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer großen Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn dies alles geschieht, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Also, wenn an Sonne, Mond und Sterne Zeichen geschehen, wenn ringsrum alles ins Wanken kommt, wenn die Angst, die Ohnmacht, die Gier nach irdischen Gütern da ist, dann auf einmal hört es alles auf. Dann ist dieses Äon vorbei, dieses Äon, dieses Zeitalter. Dann sollen die Christen erleichtert den Blick zum Himmel heben, weil dann wieder Frieden auf Erden sein wird. Und wie es in dem Psalm heißt, Psalm 85, wird sich dann Gerechtigkeit und Freude und Frieden küssen. Also das war jetzt nochmal so der zweite Advent, und was uns der zweite Advent so bringt mit diesem Wochenpsalm, kommt schon sehr nahe zu dem vierten. Am vierten wird es dann heißen, freut euch in den Herrn alle Wege, abermals sage ich euch, freut euch, eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Das zieht sich durch den Advent, dass der Herr nahe ist. Möge er uns auch heute Abend hier am letzten Abend der Bibelarbeit im Kolosserbrief nahe sein. Ich bete. Himmlischer Vater, dafür möchte ich danken, dass du gegenwärtig bist und dass du unter uns bist. Dass du uns so nahe bist, dass du durch den guten Heiligen Geist in uns wohnst, lebst und regierst. Und nun möchte ich bitten, himmlischer Vater, für mich und meine Geschwister hier im Raum und am Netz, dass du uns den Frieden schenken möchtest, den wir benötigen, und in dein Wort zu lesen und zu studieren, und dass du uns zeigen möchtest, Herr, von den Vorbildern, die wir gleich sehen werden, was sie für unser Leben zu sagen haben und wo wir ihnen nacheifern können. Amen. Ja, das letzte Kapitel im Kolosserbrief lässt uns heute einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wir haben bis jetzt in dem Brief immer davon gehört, was er theologisch uns zu sagen hat. Und wir haben jetzt auch am sechsten Abend, die hinter uns liegen, über viele Themen nachgedacht, die uns Jesus Christus noch einmal deutlich machen und näher bringen. Und wenn wir eins verstanden haben, dann hoffentlich das, Jesus Christus allein. Wir brauchen keine Beschneidung. Wir brauchen keine Speisevorschriften. Wir brauchen keine Feiertage. Und wir brauchen auch keine Engelanbetung. All das hat uns der Brief gelehrt. Es geht nur um Jesus Christus. Und wenn wir Jesus Christus so annehmen, wie er uns dargestellt wird in dem Brief, dann haben wir, glaube ich, das Wesentliche verstanden und für uns auch mitgenommen. Wenn wir jetzt also heute in den letzten Versen des Kolosserbriefes reinsehen, dann sehen wir etwas, was hinter und um den Kolosserbrief geschieht. Und da finden wir jetzt junge Männer, deswegen freue ich mich, dass so viele unter uns sind, aber auch später noch Frauen, junge Männer, die den Apostel Paulus so unterstützen, dass sein Dienst überhaupt möglich ist. Denn wir müssen jetzt uns vor Augen halten, er sitzt im Gefängnis. Und wenn jetzt dieser Kontakt zur Außenwelt nicht bestehen würde durch andere Geschwister, wäre er einsam und könnte letztendlich seinen Dienst gar nicht so ausführen, wie wir ihn landsüblich kennen. Und ich wage zu sagen, oder ich jedenfalls habe über diese Verse noch nie eine Bibelarbeit oder Predigtext gehört, dass sie sehr selten und unbekannt sind. Deswegen müssen wir uns jetzt mal ein wenig konzentrieren auf die unterschiedlichen Namen und deren unterschiedliche Biografie. Wir fangen mal an mit Jesus Christus durch Geschwister verbunden. Das sind in Kolosser 4 die Verse 7 bis 9. Der Apostel Paulus schreibt also jetzt hier, wie es um mich steht, wird euch alles Tychikus berichten, der liebe Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht und damit er eure Herzen tröste. Mit ihm sende ich Onesimus, den teuren und lieben Bruder, der einer der euren ist. Alles, wie es hier steht, werden sie euch berichten. Ich komme jetzt zur Einzelauslegung. Wir haben also hier das Erste, den ersten Namen, den wir lernen, ist Tychikus. Und das ist ein lieber Bruder und treuer Diener und Mitknecht. Wenn wir es übersetzen, heißt es so viel wie der Glückhafte, was aber nicht so entscheidend ist. Viel wichtiger, er war ein Christ aus Asia, der heutigen Westtürkei. Wahrscheinlich kam er durch Apostel Paulus in Ephesus, der Hauptstadt von Asien, als junger Mann zum Glauben. Ich lese einmal, und das habt ihr jetzt auch, in Apostelgeschichte 20 die Verse 4 und 5. Es zogen aber mit ihm, also Apostel Paulus, Sopater aus Borea, der Sohn des Hyrus, aus Thessalonich, aber Astach und Sekundus und Gaius aus Derbe und Timotheus aus der Provinz Asia, Tychikus und Trimus, diese reisten voraus und warteten auf uns in Troas. Tychikus ist jemand, der sich dem Apostel Paulus in der dritten Missionsreise anschloss und jetzt ein wertvoller Mitarbeiter wird. Und wie wir alle wissen, gab es in der Antike keine Briefträger. Die gibt es in vielen Ländern heutzutage auch nicht. Das ist so ländlich oft, dass es gar keine Briefträger gibt, sondern da gibt es Postfächer und da wird dann die Post verwahrt. Aber in der damaligen Zeit wurde das Problem gelöst, dass man einem vertrauenswürdiger Person Inhalte, Briefe und solche Sachen angab und entweder sind sie zufällig da lang gereist oder sie wurden eins auf diesem Weg geschickt. Und im Neuen Testament lernen wir, dass dieser Tychikus zweimal als Briefträger fungiert. Er überbringt den Brief nach Ephesus und er überbringt diesen Brief auch nach Kolosser. In 2. Timotheus 4,12 heißt es, Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Und dann, was ihr wieder habt in Epheser 6, 21, 22, damit ihr aber auch wisst, wie es um mich steht, also das ist so ähnlich wie im Kolosserbrief, aber jetzt lesen wir aus dem Epheserbrief, damit ihr auch wisst, wie es um mich steht und was ich mache, wird euch Tychikus alles berichten, meinen lieben Bruder und treuen Diener in dem Herrn, den ich eben dazu gesandt habe zu euch, dass ihr erfahrt, wie es um mich steht und dass er eure Herzen tröste. Also wenn wir jetzt den Epheserbrief an dieser Stelle und den Kolosserbrief an dieser Stelle zusammenhalten, dann war es dem Apostel Paulus wichtig, damit die anderen wissen, wie es um ihn steht und wie es offensichtlich auch weitergeht. Aber wir lesen auch immer wieder, dass er euch tröste. Und Gott ist der Gott allen Trostes. Gott ist der Tröster schlechthin. Hier benutzt er diesen lieben Bruder, dass er die anderen Geschwister stärkt und sie da tröstet. Tychikus ist also ein Diener Christi, der für die Gemeinde mitsorgt, der für die Gemeinde mitkämpft und der auch für die Gemeinde mitleidet. Und dadurch wird er auch ein Mitknecht in dem Herrn, weil er macht immer mit. Er kämpft mit, er leidet mit, er sorgt mit und so ist er ein Mitkämpfer in dem Herrn. In Titus 3,12, das habt ihr jetzt nicht, da heißt es, wenn ich Athemas oder Tychikus zu dir, zu Titus, senden werde, so kommt allen zu mir nach Nikopolis, denn ich habe beschlossen, dort den Winter zu bleiben. Also es scheint so, als wären es ganz banale Dinge, aber hier sehen wir die Verbundenheit. Paulus schreibt zu Timotheus, wenn ich Athemas oder Tychikus sende, dann komm du zu mir. Und wir verstehen jetzt so langsam das Geflecht, was damals schon da war, dass die Brüder im Austausch standen. Die hatten keine WhatsApp, die wussten viele Dinge nicht, die wir kennen, die wir als normal empfinden. Aber sie hatten eine Art der Kommunikation auf einer Ebene, die genauso verbindlich war. Und so lernen wir jetzt so langsam ein Stück weit, was hier sich bewegt hat in der damaligen Zeit. Noch einmal Kolosser 4,8, das habe ich jetzt nicht ausgedruckt, weil wer die Schrift dabei hat, kann es lesen. Den Tychikus ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht, damit er eure Herzen tröste. Offensichtlich müssen wir uns das so vorstellen, dass die Gemeinde in Kolosser von Epaphras gegründet wurde. Epaphras besucht Paulus im Gefängnis, erzählt ihm um die Nöte der Gemeinde und dann schreibt Paulus entsprechend etwas zu den Irrlehrern. Und dieser Epaphras, der jetzt da ist bei Paulus, muss wohl auch eine Verbindung noch gehabt haben zurück zu Kolosser, dass die hören und wissen wollten, was ist mit Paulus los, wie geht es ihm dort in seiner Gefangenschaft. Schönes Bild auch für die Gemeinde, dass die Gemeinde ein Leib, ein Glied am Leibe Christi ist. Und die Gemeinde soll jetzt durch Tychikus getröstet werden. Es ist eigentlich unglaublich, wenn wir uns mal vorstellen, wie viel gläubige, evangelikale Gemeinden es weltweit gibt. Und was für ein genialer Gedanke von Gott und von Jesus, sie zu verbinden durch den Heiligen Geist. Wir sind also, wenn wir jetzt von der universalen Gemeinde sprechen, sind wir auf allen Erdteilen, auf allen auf allen Kontinenten vertreten und sehen überall die Gemeinde Jesu. Und da, wo jetzt hier die Sonne untergeht, geht es ja auf einer anderen Seite wieder auf. Und Geschwister, die sich hier hinlegen, stehen auf der anderen Seite auf. Das heißt, auch das Wort Gottes an einem Sonntag wird pausenlos verkündet. Wenn wir das nur so kennen von unserem 10 Uhr Gottesdienst, dann sagt irgendwo ein Bruder Amen und ein anderer fängt an. Also eigentlich läuft das Wort. Wir haben immer nur so diesen kleinen Blick, müssen uns das viel größer vorstellen, was sich wirklich bewegt. Aber die Gemeinden waren verbunden und bedurften des Trostes. Und das ist jetzt hier die Aufgabe von Tychikus, die Gemeinde zu trösten. Paulus konnte nicht. Und er schickt jetzt seinen lieben Bruder und weiß, dass er das tun will. Und trösten hat also den ursprünglichen Sinn von ermuntern. Hier wird also die enge Verbindung, und das ist das Wichtige, der Gemeinde deutlich. Das ist nicht uninteressant, sondern ich interessiere mich für meine Geschwister, was uns so hier zu lernen bleibt. Die Gemeinde von Kolosse, auch das möchte ich erwähnen, wendet sich in dieser schweren Zeit von dem Apostel Paulus nicht ab. Sie steht hinter ihm. Sie versucht nicht, die eigene Haut zu retten, mit dem haben wir nichts zu tun, sondern sie interessieren sich für ihn. Und dann kommen wir zu Vers 9, mit ihm, Tychikus, sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Also hier müssen wir mal ganz kurz inhalten. Onesimus kommt aus der Gemeinde von Kolosse, ist aber seinem Herrn Philemon weggelaufen. Onesimus war ein Sklave, hat irgendwelche Dinger gedreht, die nicht in Ordnung waren, kommt zu Paulus ins Gefängnis, nicht wegen dem Wort Gottes wegen, sondern weil er etwas getan hat, was wohl nicht in Ordnung war. Aber im Gefängnis treffen sich jetzt die beiden. Das heißt also, Gott wirkt auch hinter Gefängnismauern. Ich war selber schon zweimal im Gefängnis, aber nicht als jemand, der verurteilt war, sondern ich war in zwei verschiedenen Gefängnissen, um dort Gefängnisarbeit zu betreiben. Ich war einmal in Herford und einmal in Bremerhaven, aber nicht als Verurteilter, sondern die verurteilt waren, dort zu besuchen. Habe aber auch ein Stück weit von dem rauen Ton kennengelernt, der da herrschen kann. Onesimus, der Sklave, ist also vorher mit der Gemeinde in Kolosse verbunden gewesen und findet jetzt durch Paulus zum Glauben. Wir können in dem Philemon-Brief, den wir leider aus zeitlichen Gründen nicht studieren könnten, aber ein wenig lesen, und das möchte ich jetzt mit uns machen. Und zwar Philemon, die Verse 8 bis 11, wo ihr auch wieder mitlesen könnt. Darum, müssen wir jetzt die Verse vorher lesen, darum, obwohl ich Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe willen doch nur bitten, so wie ich bin, Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christo Jesu. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnutz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Also wenn wir etwas erfahren wollen, müssen wir den ganzen Brief lesen, ich kann nur auszugsweise. Aber er war jemand, der unnütz war, obwohl sein Name bedeutet nützlicher, und hat sich jetzt im Gefängnis bekehrt, aber nicht nur bekehrt im Sinne von, dass er seinen Weg verlassen hat, sondern er ist auch gar nützlich geworden, aktiv geworden, ein Bruder geworden. Und wenn wir das weiterlesen, ich komme jetzt wieder zum Philemonbrief, die Verse 17 bis 19, was ihr auch mitlesen könnt, Paulus verbürgt sich für ihn. Er schreibt da, wenn du mich nun deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn aber dir Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand, ich will es bezahlen. Also hier geht Paulus den Weg von Jesus. Wenn er dir was getan hat, stehe ich für ihn gerade. Ich will für ihn bürgen. Und das ist ein ganz großes Bild. Und wir müssen uns vorstellen, dass das bestimmt kein Zufall war, sich dort im Gefängnis zu treffen und dann so eine entscheidende Lebenswende kennenzulernen. Paulus nennt also Onesimus den treuen, geliebten Freund und stellt ihn jetzt, nach dem, was immer er getan hat, wissen wir nicht, als vertrauenswürdig dar. Und diese beiden Männer, unterschiedlicher Art wahrscheinlich, Onesimus, ehemaliger Sklave, Tychikus, wissen wir es nicht genau, sendet er jetzt nach Kolosse, um zu erzählen, wie es ihm geht. Und wenn er jetzt schreibt, wie es hier steht, werden sie berichten, dann werden sie mit Sicherheit oder Onesimus wird auch mit Sicherheit über seine Bekehrung sprechen, wie er Paulus kennengelernt hat, wie ihn das Wort Gottes getroffen hat und wie er einfach mit dieser Situation jetzt lebt. Und das ist sicherlich dann auch für die Gemeinde eins der besten Zeugnisse, die sie hören können, weil sie ihn ja kennen und ihn jetzt ganz anders kennenlernen. Kolosser 4, 10, 11, mit Jesus Christus füreinander einstehen. Es grüßt euch Architach, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Jesus mit dem Beinamen Justus, von den Juden sind diese allein meine Mitarbeiter am Reich Gottes und sie sind mir zum Trost geworden. Auch hier hören wir das Wort Trost wieder. Also, es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener. Auch er muss der Gemeinde in Kolosser bekannt gewesen sein, denn Grüßen ist mehr als eine Höflichkeitsformel. Wir sprechen das vielleicht so aus, Grüße von. Ne? In Afrika, in Ostafrika, in Kenia, wo wir unterwegs waren, da war das immer so, wenn man Grüße bestellt hat, auch sicherlich über längere Entfernung, dann nahm man diese Grüße mit. Und am nächsten Sonntag oder wenn man Dienst in der Gemeinde oder Kirche hatte, dann bestellte man die Grüße. Aber man sagte nicht einfach, ich sage jetzt mal, liebe Grüße von Olli, ne? Das wäre so ein Gruß, so allgemein, Grüße auch noch von Olli, sondern man fragte dann die Gemeinde, did you receive the message? Habt ihr das verstanden? Und dann musste die Gemeinde responsen, also antworten, ja, we received the message. Also wir haben nicht nur gegrüßt, sondern die Gemeinde hat gesagt, ja, wir haben diese Grüße empfangen und reichen sie ein Stück weit weiter. Das ist also viel intensiver, wie übrigens noch ein Gruß von. Das ist also was ganz Herzliches. Und eigentlich kann man das übersetzen wie mit Ansicht ziehen. Und jetzt wird es schon wieder fast intim. Da kommen wir zu dem Punkt, ihr kennt das aus der Schrift, mit dem heiligen Kuss. Das ist Ansicht ziehen. In Römer 16, 16a schreibt der Apostel Paulus, grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Oder 1. Petrus 5, 14, grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Ich war mal ein Pubertierender. Und ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aus Bochum, aus dem lutherischen Gebetsverein. Und da gab es Brüder, die haben sich geküsst. Und ich war völlig irritiert und fragte meinen Vater, wie erklärst du mir das jetzt? Und er hat mir auch einiges gesagt, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Stellt euch vor, wir würden das heute machen. Da kämen wir in eine ganz andere Thematik, in einer ganz anderen Zeit. Aber es war die Art und Weise, sich an sich zu ziehen, um die Liebe zu bekunden. Ich glaube nicht, dass die Brüder sich auf den Lippen geküsst haben. Ich meine auf der Wange, wie ich mich erinnern kann. Aber selbst das habe ich nicht verstanden. Dann kam die Zeit des Urlaubs. Dann fuhren wir nach Bayern und da sagten die Leute auf einmal, grüß Gott. Und das habe ich schon wieder nicht verstanden. Das habe ich überhaupt nicht so begriffen. Ja? Aber wenn man, hoffentlich hört das jemand aus dem Netz und wird mir da korrigieren, wenn ich was Falsches sage, aber wenn man das bewusst gesagt hat, sagt man auch heute nicht mehr. Aber wenn man es bewusst gesagt hat, dann meinte man etwas, Gott grüße dich, er tue dir was Gutes. Es war etwas Positives. Das war keine Gotteslästerung. Das war positiv, Gott tue dir etwas Gutes. Und das zeigt einfach die Liebe aus, die man dem anderen einfach wünschen kann. Ich wünsche dir Gutes, das ist auch was man bei dem Segen eigentlich sagt. Ich wünsche dir Gottes Segen. Das kann man doch nur wünschen. Und das drückt aber auch hier wieder die Liebe aus. Gut, ich kenne mich in Bayern nicht so aus, mit dem Bruderkuss nicht. Ich mache etwas, was mir vertrauter ist, hier mit der Schrift weiter. Asitas stammt also aus Mazedonien, Thessalonich. Und er war mit Paulus in Ephesus. Apostelgeschichte 27,2 habt ihr nicht. Da heißt es, wir bestiegen aber ein Schiff, das die Küstenstädte der Provinz Asia anlaufen sollte. Und fuhren ab, mit uns war auch Asitas, ein Mazedonier aus Thessalonich. Wir können dann über die Geschichte von ihm noch einiges erfahren, auch Apostelgeschichte 19. Da war ein Getümmel, da ging es rauf und runter, die ganze Stadt stürmte zum Theater und dann ergriffen sie Gaius und Asitas, die Gefährten des Apostel Paulus. Also von ihm wissen wir auch, dass er viel mit Paulus unterwegs war. Er war auch mit Paulus in Jerusalem, bei der Geldübergabe bei der christlichen Gemeinde. Also wir sehen auch Paulus nicht alleine reisen, also ein Solo-Christ, wie wir ihn vielleicht denken können. Auch Paulus hatte immer wieder Geschwister um sich herum. Und so können wir uns vorstellen, dass diese Geschwisterliebe, die dann da war, sich auch in Treue erwiesen hat und in dem, dass man wusste, auf den kann ich mich verlassen. Er war zum Beispiel jetzt mit Paulus freiwillig im Gefängnis, ohne selbst angeklagt zu sein. Also Onesimus haben wir verstanden, der war angeklagt. Aber er, zum Beispiel Asitas, war nicht angeklagt. Und deswegen nennt Paulus ihn, er ist mein Mitgefangener, freiwillig in diese Gefangenschaft eingetreten. Und dann kommen wir zum zweiten Teil und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisung empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Also von den bereits genannten Namen kommt uns jetzt ein vertrauter Name, eben Markus, der Vetter von Barnabas. Barnabas ist ein Levit aus Zypern. Das könntet ihr nachlesen in Apostelgeschichte 4,36. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas gewandt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig. Und jetzt könnten wir auch zu seiner Biografie das eine oder andere sagen. Ich möchte mich aber jetzt ein Stück weit auf seinen Neffen Johannes Markus einschießen, konzentrieren. Johannes ist eigentlich sein eigentlicher Name, das lesen wir Apostelgeschichte 13,5. Als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündeten sie denn das Wort Gottes in den Synagogen der Juden, sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen dabei. Markus ist wahrscheinlich sein römischer Zuname. Seine Mutter Maria muss vermögend gewesen sein, da sie ihr Haus als Versammlungsort zur Verfügung stellen konnte. In Apostelgeschichte 12,12 haben wir die Situation, wie der Apostel Petrus aus dem Gefängnis freigelassen wird. Und da heißt es, als er, Apostel Petrus, sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Ihr erinnert euch an die Geschichte, ne? Apostelgeschichte 12, Petrus im Gefängnis, die beten, er wird frei und geht dann dorthin. Paulus wollte Markus nicht auf seine zweiten Missionsreise mitnehmen, weil Markus bei der ersten frühzeitig ausgestiegen ist. Und auch das könnten wir lesen, Apostelgeschichte 13. Paulus aber und die um ihn waren, fuhren nach Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Also er kam aus Jerusalem, geht da zurück. Und dann haben wir das, jetzt könnt ihr das mitlesen, Apostelgeschichte 15, die Verse 36 bis 41. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lasst uns wieder aufbrechen, unseren Brüdern sehen. In allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündet haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen, Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemand mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte. und nicht ihnen ans Werk gegangen war. Sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennen. Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr nach Zypern. Also da trennen sich die Missionsgemeinschaft. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog durch Syrien und Sizilien und stärkte die Gemeinde. Später, das wollte ich heute jetzt nicht darlegen, aber später könnte ich nachweisen, dass auch Silas das Missionsteam noch einmal gewechselt hatte und für Petrus aktiv war. Also haben wir gerade noch gelesen, dass Markus, wie Paulus ihn anerkannte, ein Feigling war oder zumindest Trägheit vorwarf, finden wir sie jetzt im Gefängnis zusammen. Da gab es Probleme, die wurden bereinigt und es ging hier an diesem Punkt wieder weiter. Und wenn wir jetzt noch 2. Timotheus 4,11 mitnehmen, dann könnt ihr auch das wieder mitlesen, dann ist aus Markus ein wirklich nützlicher Mann geworden und Mitarbeiter. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4,11, Lukas ist allein bei mir. Markus, nimm zu dir und bring ihn mit dir. Also da ist Paulus mit Lukas allein und Markus soll kommen, also soll erstmal von Timotheus angenommen werden und dann zu ihm zurückgebracht werden. Denn er ist mir nützlich zum Dienst. Markus, der Vetter von Barnabas, war also einmal ein schwieriger junger Mann, sagen es uns so, und wurde aber später hier wieder ins Quartier aufgenommen. Wenn es hier heißt, nehmt ihn auf, dann geht es nicht nur um ihn ein Bett zur Verfügung zu stellen, sondern dann geht es um die völlige Gemeinschaft der Aufnahme. Also da, wo es mal Diskrepanzen war, ist alles bereinigt, jetzt nehmt ihn bitte auf. Ich komme heute Abend noch einmal auf den Johannes Markus zurück, möchte aber jetzt erstmal hier ein bisschen wieder weitermachen in Vers 11 im Brief. Jesus mit dem Beinamen Justus, von den Juden sind diese allein meine Mitarbeiter am Reich Gottes und sind mir zum Trost geworden. Jesus mit dem Beinamen Justus. Wörtlich, wenn er schreibt, von den Juden, dann meinte Paulus jetzt von der Beschneidung. Diese allein meine Mitarbeiter am Reich Gottes sind mir zum Trost geworden. Das heißt, und da komme ich gleich noch drauf, aus der Beschneidung von den Juden sind nur 3 im Gefängnis, wenn ich jetzt Paulus mal nicht nennen möchte. Asistach, Markus und Justus. Und hier hören wir ein bisschen auch von dem Schmerz des Apostel Paulus, dass die schärfste Anfeindung von den Juden kam. Er hatte mit den Heiden nicht so viel Probleme wie mit den Juden. Israel erwartete das Reich Gottes in dieser irdischen Wiederherstellung, dass es so ein Großreich wird, wie es unter König David einmal war. Und der Schmerz, den der Apostel Paulus hier in diesem Brief ausdrückt, den können wir auch nachlesen in Römer 9, 1 bis 3, was ihr auch wieder mitlesen könnt. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünsche verflucht, von Christus getrennt zu sein, für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Also Paulus leidet drunter. Und wenn er jetzt so nebenbei das im Kolosserbrief auch nochmal schreibt, dass diese 3 die einzigen sind, dann sind sie ihm doch zum Trost geworden. Diese 3, Asdach, Markus und Justus, sind mir ein Trost geworden. Und Trost, hatte ich schon gerade gesagt, kommt aus der Ermutigen, kommt aber auch aus der medizinischen Abteilung. Das heißt also Trost, das Lindern von Schmerzen, wird hier Paulus durch diese 3 zuteil. Ich komme jetzt zu Kolosser 4, 12 bis 18, mit Jesus Christus einander grüßen. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte, und Demas. Grüßt die Brüder aus Laodicea und die Nympher und die Gemeinde in ihrem Hause. Wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird, dass ihr auch den von Laodicea lest. Und sagt dem Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Mein Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenket meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Kommt zurück zu Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist. Zu ihm hatte ich ja schon am dritten Abend einiges gesagt. Epaphras war wohl der Gemeindegründer der Gemeinde in Kolosser und auch der geistliche Vater der Gemeinde. Dass er jetzt hier Grüße bestellt, das ist fast normal, das könnten wir erwarten. Und Paulus stellt ihm aber jetzt ein Zeugnis aus, was weit über dem hinausgeht, was wir sonst von ihm kennen. Er schreibt, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt. Wir können uns jetzt vorstellen, dass dieser Epaphras nicht eine halbe Stunde im Gefängnis war oder ein Tag oder eine Woche. Die werden längere Zeit miteinander verbracht haben. Und das ist jetzt das Zeugnis von diesem Mann. Damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Dieser Mann ringt für die Gemeinde. Wir wissen nicht allzu viel von ihm, aber das wissen wir. Er ringt für die Gemeinde. Er nennt ihn Knecht, Paulus nennt ihn Knecht. Und normal gesehen spricht Paulus nur so von sich selbst und von Timotheus. In Römer 1,1, Paulus ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen des Evangeliums. Oder in Philipper 1,1 schreibt er, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen. Aber hier nimmt er Epaphras rein und sagt, auch er ist ein Knecht. Das heißt also, er drückt ihm die tiefste Wertschätzung aus, die wir eigentlich uns vorstellen können. Deutlicher können wir das bei Apostel Paulus sonst nicht nachlesen. In Vers 13, ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe um euch und jetzt kommen noch zwei andere Gemeinden, also nicht nur Kolosser, sondern Laodicea und Hierapolis macht er sich einen Kopf. Er leidet mit der Gemeinde und ringt für die Gemeinde. Und das zeigt also auch seinen Einsatz für diese Gemeinden. Er lebte quasi offensichtlich dafür, auch wenn er getrennt war und bei Paulus im Gefängnis war, unterstützt er sie mit Gebet. Wir kommen zu Vers 14. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte. Das haben wir schon alles ein paar Mal sicherlich gehört, dass Lukas Arzt war. Und jetzt müssen wir das mal so runterbrechen. Was bedeutet das? Paulus, ein Knecht Christi, er stellt sich vor als älterer Mann. Wir wissen um seine Gebrechen, zu denen ich gleich auch noch mal ein bisschen deutlicher werde. Aber wir nehmen das jetzt auch mal hin. Wenn wir von dem Trost sprechen, dann hat Paulus einen eigenen Leibarzt im Gefängnis. Wer hat das schon? Paulus hatte das. Und hier sehen wir auch die Versorgung Gottes. Dass er es sich leisten kann, einem Arzt im Gefängnis neben Paulus zu stellen. Lukas, das tritt uns als erste Mal in Erscheinung in Apostelgeschichte 16, wo dieser Wir-Bericht beginnt, ist aus Troas. Da tritt er irgendwie in Erscheinung. Wir haben sonst nicht viel, außer die Briefknüpfe, den Prolog im Lukas-Evangelium, also der Apostelgeschichte. Aber hier in den Wir-Berichten fängt es an mit Lukas 16,10. Wir wissen, jetzt komme ich wieder zurück von Apostel Paulus, um seine körperlichen Beschwerden. Und da spricht er ja auch in 2. Korinther 12, von dem Pfahl im Fleisch. Und was es genau war, wissen wir nicht, können wir uns auch viele Gedanken machen. Ich komme noch nachher zu zwei Punkten. Aber er war sicherlich ein Mann, der auch unter Schmerzen litt, nicht nur den geistlichen Schmerzen, dass so wenig Juden sich bekehrt haben, sondern auch einfach von den psychischen Schmerzen, die einfach das Leben so mit sich bringt. Lukas wird nicht zur Beschneidung zugerechnet, also gehen wir davon aus, dass Lukas ein heidnischer Christ war. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, als ich das in der Vorbereitung ein Stück weit verstanden habe, hat es mir wirklich wörtlich die Schuhe ausgezogen. Was eigentlich hier im Gefängnis stattfindet. Wir haben hier Markus, Lukas und Paulus. Und jetzt schaut euch einmal unser Neues Testament an. Wir haben das Markus-Evangelium, das Lukas-Evangelium mit der Apostelgeschichte und wir haben die ganzen paulinischen Briefe. Hier im Gefängnis ist zwei Drittel des Neuen Testaments zusammen. Brüder im Herrn. Petrus hat Markus den Auftrag gegeben, das Markus-Evangelium zu schreiben. Und Lukas hat recherchiert als Arzt, Akademiker, war er gewohnt, akkurat zu arbeiten und hat also nicht nur das Lukas-Evangelium geschrieben, sondern auch die Apostelgeschichte, was ganz einfache Gründe hat. Die Schriftrollen waren damals nicht lang genug, dass er hätte alles auf eine Rolle zu bringen. Ich könnte das an anderer Stelle nachweisen, wie viele Zeilen und Spalten da waren. Und wir haben im Griechischen, nicht im Deutschen, aber im Griechischen haben wir fast so, gleich so viele Worte wie Apostelgeschichte, wie im Lukas-Evangelium. Also es hatte ganz praktisch zwei Gründe. Wenn ich die Bibel rausgeben würde, würde ich vielleicht auch Lukas und Apostelgeschichte hintereinander schreiben und Matthäus, Markus und Johannes vorweg. Nun haben wir diese Einteilung, dass das dazwischen geschoben wird. Aber wir dürfen das nicht vergessen. Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte sind ein Werk. Da, wo die Apostelgeschichte endet, beginnt das Lukas-Evangelium. Nein, andersrum. Da, wo die Lukas-Evangelium endet, beginnt die Apostelgeschichte. Die Einleitung ist die gleiche. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann haben wir auch sicherlich verstanden, dass wir eine zuverlässige Schrift haben. Denn diese drei haben nicht nur miteinander gebeten, sondern sie haben sich auch miteinander unterhalten. Und deswegen ist es sehr wichtig für uns als Christen, Epheser 2, 19 bis 22 zu kennen. Deswegen habe ich es auch hier mitgebracht. Da schreibt der Apostel Paulus zu den Ephesern und zu uns, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen Gottes und Gottes Hausgenossen. Er baut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Darüber haben wir schon gesprochen. Fundament, Eckstein, ist uns klar. Auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in den Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das Neue Testament steht auf dem Fundament Jesus Christus. Aber jetzt erkennen wir, dass die Apostel die Pfeiler sind und Markus, Lukas und Paulus die absoluten Stützpfeiler des Gesamten sind. Das Neue Testament ist quasi durch sie geprägt, wenn wir Gottesdienste haben, wenn wir Bibelarbeiten haben, werden wir früher oder später immer einen der paulinischen Briefe lesen oder zitieren. Ich möchte die Petrusbriefe, Johannesbriefe, Judas und Jakobus jetzt nicht schmälern, aber sie sind quasi ein Stück Ergänzung zu dem, aber die Prägung liegt wirklich hier von diesen dreien. Und es gibt Theologen, die behaupten eben, dass Paulus Jesus überzeichnet hat, dass er ihn hochgelobt hat und sogar als Gott sterilisiert hat. Aber da hätten ihn die Markus und Lukas wieder zurückgeholt, wenn das so wäre, und einen Riegel vorgeschoben. Das ist eben die moderne Theologie, die ja versucht, an allen Punkten irgendwelche Kritik zu üben. Ich glaube gar nicht, dass sie diese Bibelstelle kennen. Also, deswegen glaube ich auch, dass Markus eine besondere Stellung hatte in der frühen Gemeinde, dass er von Apostel Petrus inspiriert und geleitet und unterwiesen, den Gemeinden quasi auch noch einmal Stärkung geben konnte. Denn weder Markus noch Lukas noch Paulus waren Apostel, die mit Jesus zusammenlebten. Paulus wurde Apostel durch diese spezielle Berufung. Aber Markus und Lukas waren nicht bei den Jüngern dabei, jedenfalls nicht über die gesamte Zeit der Wirksamkeit der 3 Jahre. Ja, ich komme jetzt zu Demas, den wir hier noch im Kolosserbrief sehen und als solchen kennenlernen. Und wir wissen auch, dass er zu der Gemeinde wohl nach Kolosse einen Punkt oder einen Bezugspunkt hatte. Vers 11 können wir entnehmen, dass auch er ein Heidenchrist war. Also wenn nur die Beschneidung bei den 3 waren, den ich nannte, war er wohl auch ein Heidenchrist. Demas wird auch in den Philemon-Brief, von dem ich am Anfang sprach, erwähnt. In Philemon 23, 24, was ihr jetzt nicht habt: Es grüßt dich Philemon, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, und Markus, Assistach, Demas, Lukas, mein Mitgefangener. Aus 2. Timotheus 4,10 wissen wir, dass Demas Paulus verlassen hat und, wie er schreibt, die Welt wieder lieb gewonnen hat, offensichtlich nach Thessalonich gezogen ist. In Vers 15 jetzt in dem Brief grüßt die Brüder in Laodicee. Auch der Paulus beteiligt sich also jetzt an die Grüße. Die Gemeinden leben selbstständig, und doch sind sie durch den Leib Christi verbunden. Und jetzt kommt ein spannender Punkt: und die Nympha, die Gemeinde in ihrem Haus. Es ist vom Griechischen nicht zu klären, ob die Nympha nun ein Mann oder eine Frau war. Aber wir sehen, dass auch da neben Kolossa noch Gemeinden existierten, die auch untereinander bekannt waren. Die Nympha, die Gemeinde in ihrem Haus, muss wohl ein größerer Hauskreis gewesen sein, der sich dort versammelt hat. Also eine Hausgemeinde, die jetzt keinen persönlichen Brief hat, wie wir es auch heute kennen, die sich aber wieder zu der Gemeinde von Kolosser gehalten hat und dadurch auch mit ihr verbunden war. Wir sehen aber auch in Laodicee und Hierapolis auch Gemeinden. Vielleicht war auch dort noch eine Gemeinde von der Nympha. Also das bleibt einfach offen, das können wir nicht genau sagen. Was wir sehen können, dass dieser Mann oder diese Frau einen guten Einfluss hatte auf die damalige Zeit und eine Christin gewesen ist, die mit Paulus wiederum verwandt war oder verbunden war. Dann Vers 16. Wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass auch er in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass auch ihr den von Laodicea lest. Da hatte ich ja nun schon an den Abenden öfter drüber gesprochen. Es gab in der damaligen Zeit viel mehr Briefe, als wir heute kennen. Und ganz sicher, wenn wir einen finden würden, würden wir sagen, ja, so steht es auch schon da oder da, wie wir auch schon festgestellt haben, dass es Überschneidungen gibt zu dem Philipperbrief, zu dem Kolosserbrief, zu dem Epheserbrief. Aber es gibt auch den Hinweis, dass wir zum Beispiel 4 Korintherbriefe haben, obwohl wir nur 2 kennen. Es ist hochinteressant, was damals alles so unterwegs war, ist aber heutzutage nicht mehr zu rekonstruieren. Einige denken und sagen, weil es in verschiedenen Handschriften nicht genau gesichert ist, dass der Epheserbrief, den wir kennen, dass das der Brief zu Laodicee war. Aber das ist sicherlich weit hergeholt. Wir wissen es nicht. Alle Gemeinden, das ist sicher, hatten in der damaligen Zeit sehr viel zu tun mit Irrlehrern. Und dieser Punkt, den finden wir auch in allen Briefen, wie den Irrlehrern zu begegnen ist. Interessant ist, was wir im 2. Petrusbrief finden, und das möchte ich mit euch einmal noch gemeinsam lesen, um diesen Punkt ein wenig abzurunden. 2. Petrus 3, die Verse 14 bis 16. Jetzt schreibt Apostel Petrus: Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, die Wiederkunft Christi, seid bemüht, dass ihr von ihm unbefleckt und untadlich im Frieden befunden werdet. Und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Also merkt ihr, die kennen sich untereinander. Die wissen von diesem Schrifttausch. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes, wo ich oft auch im Studium geschmunzelt habe und den Vers auch mal bei mir übers Bett gehangen habe. Er schreibt von Apostel Paulus: Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind. Und wer die Paulusbriefe studiert, weiß, dass dieser Satz stimmt. Das ist manchmal schwer zu verstehen. Und Petrus macht sich jetzt hier über ihn nicht lustig, sondern er zeigt uns nur, er kennt die paulischen Schriften und sagt: Liebe Leute, einiges, da muss man wirklich drüber nachdenken. So ganz menschlich. Ne? In denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, das kommt aber, weil sie es nicht verstanden haben. Verdrehen sie das? Wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Also wie auch die anderen Schriften. Nur ein Hinweis, es gab mehr. Was genau, wo, wann, wissen wir nicht. Also zur Abfassungszeit des 2. Petrusbrief muss es schon eine Sammlung von Schriften gegeben haben, die nicht über den Kopierer gezogen wurde, sondern die dann handschriftlich nochmal neu abgefasst wurde. Ich komme zu Vers 17. Sag dem Archippus: Sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Über Archippus wissen wir nichts Näheres aus der Schrift. Weil er im Philemonbrief zusammen mit Philemon erwähnt wird, könnte es sein, dass er der Sohn von Philemon war. In Philemon 1, 2 habt ihr jetzt nicht. Da schreibt Paulus: Ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder, an Philemon, den Lieben, unseren Mitarbeiter, und Appia, die Schwester, und Archippus. Könnte sein, dass die Appia die Mutter war, Philemon der Vater und Archippus der Sohn. Wissen wir nicht, bleibt offen. Mit Sicherheit können wir sagen, dass dieser junge Mann sein Amt vernachlässigt hat. Der hatte ein Amt und er soll jetzt ermahnt werden. Das sagt ihm, das heißt also, wenn der Brief jetzt kommt nach Kolosser, ist er zu 90% nicht da. Davon geht Paulus aus. Und deswegen sagt er: Sagt ihm, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Das deutet also darauf hin, dass hier der Zeigefinger erhoben wurde. Es ist auch nicht klar, ob er jetzt in Kolosser, in Laodicea oder in einer anderen Gemeinde zu suchen war. Aber die Geschwister wussten, was da gemeint ist. Von Laodicea, das wissen wir alle aus der Offenbarung, gibt es nur eine traurige Nachricht, also einen Nachruf. In der Offenbarung 3, da heißt es: Dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der das sagt, der Amen heißt, der teure und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausschweinen aus meinem Munde. Du sprichst: Ich bin reich und habe genug und brauche nichts, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Persönlich verstehe die 7 Sendschreiben so, als eine Möglichkeit, jede Gemeinde auf dieser Erde zu überprüfen, an was für einem Punkt sie hingen. Also, dass es der universale Schlüssel ist und dass jede Gemeinde vielleicht auch mal mit sich in Klausur geben müsste, diese 7-Cent-Schreiben liest und sagt, wo sind wir am nächsten dran, wo werden wir gelobt, wo werden wir ermahnt. Die 7-Cent-Schreiben sind uns ja auch gegeben mit dem Hintergedanken, dass wir sehen können, was aus einer blühenden Gemeinde geschehen kann. Und da, wo die Irrlehre schon immer unterwegs war und eindringen kann, kann es auch sein, dass eine Gemeinde dann einmal zufrieden ist. Wir wissen, dass die Gemeinde von Kolosser wenige Jahre nach dem Erhalt des Briefes durch ein gewaltiges Erdbeben zerstört wurde. Wir wissen nicht darüber, was das für die Gemeinde bedeutet hat, ob nur das Kirchengebäude weg war, wie viele Menschen zu beklagen war, all das ist offen. Vielleicht konnten einige ihr Leben retten, sind woanders hingegangen und haben auf dem Zeugnis und mit dem Glauben dort weitergemacht, wo sie in Kolosse aufhören mussten. Kommen wir jetzt zu Vers 18. Mein Gruß mit meiner des Paulus Hand. Also bis jetzt hat der Apostel Paulus diesen Brief diktiert, und nun unterschreibt er eigenhändig. Und das war in der Antike durchaus üblich, dass die Authentizität des Briefes durch die eigene Schrift einmal dafür gefüllt wurde. Es ist auffällig, dass wir nicht alle Briefe, die von Paulus sind, das so lesen. Wir lesen das wohl im Kolosserbrief, mein Gruß mit meiner des Paulus Hand, im Galaterbrief, seht mit welchen Buchstaben ich schreibe oder mit großen Buchstaben ich schreibe, Korintherbrief, 1. Korinther, hier des Paulus eigenhändiger Gruß und auch 2. Thessalonich 3, der Gruß mit Paulus, mit meiner des Paulus Hand, das ist das Zeichen in allen Briefen, so schreibe ich. Man mag sich fragen, wie kommt es, dass so ein studierter Schriftgelehrter große Buchstaben schreibt und auch noch hinweisen muss, das ist meine Schrift. Wir wissen aber von Paulus, dass er vieles in seinem Leben ertragen musste. Wir wissen von der Steinigung in Lystra und wir wissen auch von dem Damaskus-Ereignis. Wir wissen, dass er also viele Situationen in seinem Leben erlebt hat, die sehr schwierig waren. Gut möglich, nur ein Beispiel, dass bei der Steinigung ihm ein Gelenk zertrümmert wurde. Man dachte ja auch, er sei schon tot. Oder dass ein anderes Leiden ihn ereilt hat. Ich sagte zwar, dass er einen eigenen Leibarzt hatte, hatte ihn aber nicht oder es war nicht verhindert, dass er trotzdem offensichtlich Einschränkungen in seiner Persönlichkeit hatte und auch dauerhaft Schäden vielleicht mit sich trug, die Spuren eines Leidens der Vergangenheit waren. Wir wissen nur, dass er sich deswegen von seinem Dienst nicht freigesprochen hat, sondern dass es ihm brannte, offene Türen zu finden, um das Geheimnis Christi weiterzukünden. Ich habe euch das hier noch einmal aufgeschrieben aus 2. Korinther 11, die Verse 24, 27. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Hiebe weniger ein. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit und viel Wachen, in Hungern und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Paulus hat vieles auf sich genommen. Und Paulus wusste schon bei seiner Berufung, zeigte ihm Gott, wie viel er leiden muss. Also wir müssen jetzt von dem Bild weg, dass er ein beneidenswerter junger Mann war, im Designeranzug, Laptop unterm Arm, mit dem E-Auto unterwegs. So war es sicherlich nicht. Und deswegen schämt er sich auch nicht, wenn er dann schreibt, gedenkt meiner Fässer. Er hat das alles für den Herrn getan. Viele Dinge, die ich gar nicht auch ausmalen kann und mir auch gar nicht ausdenken kann. Aber er bittet immer wieder für das Mittragen und für das in seinen konkreten Situationen auch das Bekanntmachen, was ihn ausmacht, dass die anderen wissen, wie es um ihn steht. Paulus stand nicht über die Anfechtung. Auch das können wir in seinen Schriften nachlesen. Und er warnt auch uns, wenn wir stehen, dass wir nicht fallen sollen. Er weiß um diese ganzen Sachen. Aber er schließt diesen Brief, und das möchte ich auch noch heute Abend so tun, die Gnade sei mit euch. Und das ist der Zuspruch des Heilsgottes für die ganze Gemeinde. Die Gnade ist die Zuwendung Gottes in Jesus Christus. Und das haben wir, glaube ich, jetzt auch gelernt, dass Jesus Christus alles ist. Dass in ihm alles zusammenläuft. Und wenn wir ihn haben, brauchen wir keine anderen Dinge mehr. Weil er erfüllt die anderen Dinge. Können noch mal an den Hymnus in Kapitel 2 erinnern, was alles zu ihm, in ihm geschaffen ist. Da gibt es keinen Punkt auf diesem Erde, auf diesem Kontinent, in diesem Planetensystem, den Jesus nicht bedacht hat. Aber das Wichtigste ist die Gnade Gottes durch Jesus Christus. Und das heißt, wenn wir jetzt auch dann in 2 Wochen zu Weihnachten kommen und dann die Geburt Jesu sehen, dann sehen wir in dieser Geburt die Gnade Gottes auf Erden, als das Friedenskind geboren wird. Und nur da, wo wir Jesus als den annehmen, der er ist, werden wir auch mit Gott Frieden bekommen. Das ist also das Traurige, dass er für uns sterben musste, aber das war der einzige Weg, Frieden mit Gott zu bekommen. Ja, ich habe jetzt sicherlich das eine oder andere nicht so ausgeleuchtet, wie es mir ursprünglich vorgenommen habe. Seht das ein wenig nach. Ich muss ein bisschen auch immer wieder hier noch dieses komische Teil gucken auf meinem Arm. Wir sind wieder an dem Punkt angekommen und deswegen möchte ich da noch einmal schließen mit dem letzten Punkt von dem Apostel Paulus. Die Gnade sei mit euch. Amen. Ich bete. Himmlischer Vater, hab Dank, dass wir durch diesen Kolosserbrief das eine oder andere erkennen konnten. Aber das Wichtigste eben, dass du derjenige bist, der uns genügt. Dass du allein derjenige bist, der unsere Aufmerksamkeit, Konzentration und unsere Anbetung verdient. Hab Dank, dass wir jetzt in diesem Brief das ein oder andere erkennen konnten, mitnehmen können, auch sicherlich für die Zukunft, und dass wir es behalten können und auch vielleicht als Trost zu anderen sagen können, wie du gewirkt hast in der Vergangenheit und als unveränderlicher Gott auch in der Gegenwart so weiterwirkst. Danke für die vielen Namen, die wir heute Abend gehört haben und für die Wolke der Zeugen, die um sie verbreitet ist. Danke auch jetzt, Herr, für die Gegenwart hier in der Gemeinde, für die Ruhe, die wir haben konnten und bitten dich, dass wir jetzt auch gemeinsam, wenn wir auf dem Heimweg sind, von dir behütet und bewahrt bleiben möchten. Gemeinsam möchten wir jetzt das Gebet sprechen, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Ja, liebe Geschwister, seid, bleibt dankbar und bleibt auch behütet. Bis zum Wiederhören oder Wiedersehen. Ja.